Die nächste Folge wird sich mit den Frauen und 1848 beschäftigen. Die nicht die nächste, die übernächste. Gott, die dritte Folge wird sich mit den Frauen beschäftigen. Die nächste wird sich mit der Arbeitersolidarität bzw. der beginnenden Arbeitersolidarität beschäftigen. Und die letzte Folge zu 1848 wird sich beschäftigen mit den Folgen von 1848, sowohl von oben als auch von unten. Ja, damit wollen wir aber natürlich nicht aufhören mit der Geschichtssendung. Wir werden weitermachen. Das versprechen wir euch.
Pause hier auf FSK 93.0 bzw. 101,4 im Kabel. Es folgt der Nerd Alert.
Talk to me about jazz, you know? All I really want is a beat and a bass line.
Give me a bass line. Give me a beat.
Give me a beat. Give me a bassline. Give me a beat. Give me a bassline. Give me a beat. Give me a bassline. Give me a beat. Give me a fucking bassline. Give me a beat, give me a bassline, give me a beat, and give me a fucking bassline.
Nerd Alert auf FSK. Wir sind heute sogar vier Nerds hier im Studio. Wir sagen Hallo.
Moin, moin.
Hallo.
Hallo.
Ja, so, traditionell ist ja eigentlich immer so die Januarsendung, die Sendung, in der man sich besinnt und überlegt, was ist im letzten Jahr alles schiefgelaufen und worüber haben wir nicht genug geschimpft, aber ich habe den Eindruck, dass wir genug Themen dabei haben, die in die Ferne schauen, als dass wir jetzt uns da groß mit aufhalten. Aber wir fangen mit einem Rückblickthema an.
Genau, also die Nerd Alert Enhanced Zimt-Ausgabe hat nicht stattgefunden, obwohl sie angekündigt war, glaube ich.
Stattgefunden hat.
Klar, die stattgefunden.
Ach, die hat doch sogar stattgefunden. Ja, siehst du, das war alles im alten Jahr. Das, so ist das mit dem alten Ballast. Tatsache, okay, egal, weiter. Ja, keine Inhaltsangabe, was wir bringen wollen heute?
Genau, wir machen heute einen kleinen Rückblick über den 22C3, den 22. Jahreskongress des Chaos Computer Clubs, wo erstmals in der Geschichte des Nerd Alerts komplett die Redaktion anwesend war und dementsprechend gleich das Dreifache an Impressionen mitgebracht hat als in den Jahren zuvor. Dann beschäftigen wir uns mit unseren alten Freunden und gleichzeitig unseren alten Feinden aus Cupertino in Kalifornien. Es gibt ein paar Neuigkeiten über Apple Computer, die man kurz ansprechen kann.
Genau, dann wollten wir ein bisschen mal am Beispiel eines WMF-Bugs erzählen, was das für Aufregung im Internet verursachen kann. BSD ist, glaube ich, wieder dabei heute.
Wir haben eine Terminankündigung für eine Installationsparty in Hamburg. Wer an dem Betriebssystem interessiert ist, kann da später Informationen zu erhalten.
Genau, wieder ein kleiner Kessel voller bunter, schöner Themen und da freuen wir uns doch alle fürchterlich drüber.
Who you are.
Ja, wir haben ja, okay, die ersten beiden Lieder waren nicht so, aber wir versuchen ja, unseren eigenen Idealen treu zu werden oder treu zu bleiben. Dementsprechend ist das der erste Nerd Alert, wo wir nach den ersten beiden Liedern, die noch der alte Nerd Alert waren, uns Mühe geben, jetzt in dieser Sendung nur noch Musik zu spielen, die unter einer sogenannten Creative Commons License ist. Was ist das eigentlich so?
Creative Commons License ist eigentlich erstmal so ein Paket an Lizenzen. Ja? Also ich glaube, die Idee dahinter ist, dass man Künstlern, sowohl also Musiker wie aber auch Schriftstellern oder Malern, Bildhauern, ein Paket gibt, wie sie sozusagen ihre Lizenzen zusammenbauen können und bestimmte Sachen einschränken können, andere Sachen erlauben können. Und dass sozusagen dann Rechtssicherheit besteht für andere Leute darauf, auf diesen Arbeiten aufzubauen und weiter zu verarbeiten.
Aha.
Mashups zu bauen, ohne verklagt zu werden.
Also es ist jetzt nicht eine, man kann nicht sagen, also wenn man sagt Creative Commons, dann ist das nicht sozusagen, es ist eine Lizenz, die erlaubt dir alles, aber man muss dann schon gucken, irgendwie sozusagen, welche Version oder welche Bausteine da drin sind aus diesem Lizenzpaket sozusagen. Also man könnte zum Beispiel, ja, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber sagen, was weiß ich, heißt, man darf das irgendwie weiterverwerten, man kann das samplen und mixen, aber man darf das zum Beispiel nicht kommerziell verkaufen dann oder solche Sachen.
Genau, die prinzipielle Idee hinter diesen Creative Commons License zu erkennen, unter anderem an solchen relativ formalisierten Symbolen auf Webseiten mit so 2 Cs drin. Das können wir vielleicht, haben wir sowas eigentlich verlinkt auf unserer Seite? Wahrscheinlich schon, ne?
Du hast im Wiki mal angekündigt, dass wir darüber eine längere Sendung machen würden.
Okay, deswegen. Deswegen machen wir das nur ganz kurz jedenfalls. Also im Endeffekt die Theorie dahinter, dass die Einstellung oder zumindest die rechtliche Situation hinter momentanen Copyright-Regelungen für viele moderne Nutzung, gerade digitaler Daten, einfach zu restriktiv ist und dementsprechend ein neues Copyright-Gesetz her muss. Und da das vom Gesetzgeber in dieser Form irgendwie nicht stattfindet, da gerade irgendwie freiere Handhabung von intellektuellem Eigentum im Allgemeinen nicht im Sinne der Lobbyverbände ist, gibt es jetzt mehr so eine Grassroot-Geschichte, wo die Leute ihre eigenen Werke freiwillig unter Lizenzen stellen, die mehr Nutzung zulassen. Also im Endeffekt genau das, was die Leute so um Richard Stallman früher schon angefangen haben mit der GNU Public License, mit ihrer Software, dass sie Software unter freien Lizenzen gestellt haben, hat sich das jetzt transferiert nach und nach auch auf alle anderen digitalen Güter.
Und ach, diese ganzen Anglizisten, das ist doch Bullshit. Was ist ein Grassroot, bitte?
Das ist eine gute Frage. Was ist Grassroot? Okay, das ist jetzt unser kleines Nerd Alert Preisausschreiben. Wir haben wie üblich unglaublich viele tolle CDs hier rumliegen, die wir verlosen. Die beste Definition von Grassroot schickt an nsa@nerdalert.de. Der gewinnt mindestens 3 dieser CDs. Ja, aber wir wollten eigentlich über was komplett anderes reden, nämlich über den 22C3, dementsprechend das jetzt nur kurz zu Ende zu bringen. Wir sagen ja zu freier Nutzung von digitalen Daten. Daten wollen frei sein und dementsprechend versuchen wir nur freie Daten zu senden ab jetzt über unsere Funkwellen.
So soll es geschehen.
Genau, und auch der Nerd Alert selber ist natürlich unter einer Creative Commons License. Ich weiß gar nicht genau unter welcher. Ich bin dafür, dass wir eine machen, die alles erlaubt.
Aber? Ja, doch nicht, also nur unser gesprochenes Sachen. Ne? Ich meine, wir können jetzt zum Beispiel die ersten beiden Lieder, die du aufgelegt hast, können wir ja jetzt nicht plötzlich umchangen.
Nee, das können wir leider nicht. Auch das Lied, das wir jetzt gerade gespielt haben, können wir das irgendwie die Lizenz natürlich auch nicht umchangen. Tja, hat ja sogar schon mal jemand gemacht, unseres gesprochene digital weiterverwendet für ein total kreatives Ding, nämlich für den tollen Ja-Genau-Mix, wer den noch nicht gehört hat, der sei darauf hingewiesen, der ist auf unserer Seite nerdalert.de. Das ist wahrscheinlich das Tollste, was an Musik in den letzten 2 Jahren rausgekommen ist. Dementsprechend können wir das nur jedem ans Herz legen. Gut, 22C3, was ist das eigentlich?
Herr Norbert, was ist das?
Ja, das ist der jährlich am Ende des Jahres stattfindende Kongress, hauptsächlich oder verantwortlich organisiert vom Chaos Computer Club. Ein Kongress für Datenreisende, Hacker, Computer, digital interessierte Menschen und der in diesem Jahr zum ersten Mal 4-tägig stattfand.
Genau, fand in Berlin statt. Hast du schon genannt, vom Mann
bis
wann?
Nee, vom 27., nee, 28. bis 30. Nee,
27. bis
30. 27. Ach ja, das war ja Weihnachten. War ja schon wieder vorbei.
Und ja, also das war, und zwar gab es die Tage irgendwie, die Tage schon, die Jahre davor, gerade, glaube ich, im vorletzten Jahr, muss man ja jetzt sagen. Also im vorletzten Kongress, da war es sehr voll. Ich war ja nicht da, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, aber das war, glaube ich, mit einer der anstrengendsten Kongresse. Ne? Einmal wegen der Luft und einmal wegen der Fülle.
Ja, das ist eine gute Frage.
Ich meine, ich war ja nicht da.
Kommt aber darauf an, für wen das natürlich am anstrengendsten war. Also im Endeffekt, also was du natürlich versuchst anzudeuten, ist, dass gerade in den letzten Jahren, zumindest seitdem ich das beobachte, dieser Kongress des Chaos Computer Clubs, der jährlich stattfindet, immer eigentlich zu denselben Tagen zwischen Weihnachten und Silvester, eine Transition durchmacht von früher, also zu den Zeiten, wo du, glaube ich, noch regelmäßiger da warst, zu mehr so ein Treffen Gleichgesinnter mit Vorträgen, aber auch gleichzeitig mit ziemlich viel vom Computer sitzen und rumnörden, zu einer zumindest, kann man jetzt fast sagen, semi-professionellen Veranstaltung mit tatsächlich echten Kongresscharakter.
Ja, aber wobei ich war jetzt letztes Jahr da, also beim letzten Kongress, also ein sehr angenehmer Kongress noch. Also es hört sich jetzt immer so an, wenn man sagt, semi-offiziell oder sowas, oder semi-professionell, also es gab bestimmte Sachen, die fehlten, die können wir vielleicht nachher nochmal ansprechen. Aber ich fand es sehr angenehm. Also ich muss sagen, ist geglückt, auch ohne zu wissen, wie jetzt konkret die Jahre davor waren. Da habe ich nur halt immer mitbekommen, dass es anscheinend schon sehr anstrengend war, in Vorträge reinzukommen. Das war ja diesmal zum Beispiel nicht das Problem. Also notfalls musste man zwar stehen, aber reinkam ja jeder diesmal. Ne? Und da haben wir interessanten Beiträgen gelauscht.
Genau, verschiedene Beiträge, die wir uns angeguckt haben, werden wir vielleicht später noch genauer ins Detail gehen. Insgesamt nochmal zum Überblick. Ja, der Chaos Communication Kongress, wie gesagt, diese vergangenen Jahr im 22. Mal einmal pro Jahr, dementsprechend seit 22 Jahren gibt es sowas schon. Der erste Kongress war dementsprechend, wer kann am schnellsten rechnen?
1984, oder?
1984 in dem sagenumwobenen Jahr. Und
von damals noch im Eidelstädter Bürgerhaus statt in Hamburg.
Genau. Ja, und das Schöne an diesem Kongress ist, dass es im Vergleich zu anderen Veranstaltungen eine sehr facettenreiche Geschichte ist. Also es gibt natürlich sehr viele Vorträge, also gerade die Betonung auf Vorträge ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer stärker gewachsen. Aber neben diesen Vorträgen wird der Kongress von vielen Nutzergruppen auch benutzt zum alljährlichen Treffen. Also die Wikipedia war zum Beispiel wieder da, um Entwicklertreffen abzuhalten. Die Berliner Vereinigung von Videojockeys hat, glaube ich, auch immer ihr Jahrestreffen im Rahmen des Chaos Computer Club Kongresses und verschiedene andere Sachen.
Genau, die Blinking Lights Leute waren da vom CCC, das CA-Zert war da, um Signierungen vorzunehmen oder was weiß ich, Signierungen.
Genau, dann gibt es immer die große Key-Signing-Party, auf der ich tatsächlich noch nie war, was mit dem zusammenhängt, dass ich immer noch keinen Public Key habe, peinlicherweise.
Hortest nur Private Keys oder wie? Okay, also wir schweifen wieder ab.
Genau, wir werden auf verschiedene Aspekte dieses Kongresses in den folgenden, ich denke mal eine Stunde sollten wir uns dafür Zeit nehmen, gerade weil irgendwie wir ja relativ viel dieses Mal mitgemacht haben, berichten. Aber zuvor nochmal eine kurze Demonstration, wie denn freie Lizenzmusik klingt. Nerdalert, FSK 93.0 bzw. 101.4 im Kabel und wir sind ja Techniker, dementsprechend können wir es nicht lassen. Auch in den Musikpausen hier in der Technik des Studios mit extrem raffinierten Methoden rumzuspielen und dementsprechend, bevor wir jetzt in Inhalt gehen, machen wir jetzt erstmal einen Test.
Ja, den kann ich ja trotzdem mit Inhalt füllen, den Test. Was mir beim 22C3 in diesem Jahr ganz gut gefallen hat, war nämlich, als ich dort angekommen bin und keine Schlange vorgefunden habe. Ganz unglaublich, im vorletzten Jahr habe ich dort 2 Stunden draußen gestanden. Sag mal was zur Qualität.
Es klingt ein bisschen, als würdest du durch eine Plastikröhre sprechen, aber das Verhältnis ist fast ein bisschen besser.
Es ist besser, aber das können wir auch gleichzeitig nutzen, um mal wieder einen Spendenaufruf für den FSK zu nutzen, dass wir unsere Technik noch weiter verbessern wollen hier. Also, wenn ihr zu viel Geld übrig habt oder einfach das FSK als Radio an sich so unterstützen wollt, spendet fleißig. Werdet Fördermitglied.
Genau. Freies Radio ist nicht frei von Kosten und dementsprechend FSK wird nur betrieben oder nur finanziert von euch, den Zuhörern und Zuhörerinnen. Dementsprechend ruft an unter 434324, wenn sich die Nummer nicht geändert hat. Und hinterlasst euren Namen, eure Adresse, eure Telefonnummer und dann bekommt ihr den Transmitter unserer Programmzeitung zugeschickt, in der dann hinten so ein kleines Beitragsformular steht und dann werdet ihr Mitglied in dem großen glücklichen Verein oder in der großen glücklichen Familie der FSK-Fördermitglieder und dann habt ihr auch nächstes Jahr noch ein freies Radio in euren Ohren.
Und wieder zurück zum 22C3, also dem Chaos Communication Kongress. Damit man die Leute, die jetzt uns gerade zuhören, vielleicht eine kleine Vorstellung kriegen können, was genau da eigentlich an Vorträgen laufen, könnte ja jeder mal so einer seiner Lieblingsvorträge, die er am interessantesten fand, kurz mal so resümieren und zusammenfassen. Was fandet ihr denn so? Was hat euch denn besonders gut gefallen? An welcher Vortrag, der da stattgefunden hat?
Also ich gehe ja zum Beispiel immer gern für die sehr technischen, sehr klassisch hackerorientierten Vorträge rein. Gerade so von den Leuten, die sich in ihrer Freizeit, wenn die Freundin sie lässt, in den Tiefen ihres Compilers rumtreiben oder neue Prozessorarchitekturen durchwühlen. Da war zum Beispiel ein Vortrag, den ich vom technischen Level sehr gelungen fand, der sich damit beschäftigt hat. Neue Prozessorarchitekturen haben ja jetzt relativ viel Mechanismen, um das Ausnutzen von Programmlücken oder Programmproblemen zu unterbinden. Und einer der Vorträge hieß irgendwie total bescheiden, der Hammer, das Umschiften des NX-Bits. Und der Mensch, der das vorgetragen hatte, hat sich damit beschäftigt und hat irgendwie erzählt, wie man es schaffen kann, obwohl es, also ich kann das jetzt, wenn ich das jetzt technisch erklären würde, würde ich ungefähr genauso lange brauchen wie der Mensch, der vorgetragen hat. Der Hammer. Deswegen nur ganz kurz. Es geht darum, dass moderne Prozessorarchitekturen, wie gesagt, bestimmte Bereiche des Speichers als nicht ausführbar markieren können. Das bedeutet, wenn ein maliziöses Programm über irgendeinen dunklen Kanal sich in den Speicher breit gemacht hat, um auszuführen, was so die Grundlage von allen modernen Exploits ist oder auch nicht so modernen Exploits wie Buffer Overflows, Heap Overflows, Format String Exploits und so. Und er hat sich damit beschäftigt, wie man trotz dieser Hardware-Blockade Exploit-Code in den Speicher bringen kann zum Ausführen. Und ja, das war fürchterlich interessant. Das hat mir gut gefallen.
Ja, meinen Lieblingsvortrag kann ich jetzt gar nicht so auf die Schnelle identifizieren und ich bin auch nicht dort ausschließlich für technologisch sehr tiefgehende Vortragsthemen anwesend, sondern ich schaue mir an, wer der Vortragende ist, wie die Themen des Vortrags heißen und entscheide mich dann eher sehr kurzfristig. Aber ein Vortrag, der mir sehr gut gefallen hat, den ich aber auch eher zufällig besucht habe, beschäftigte sich mit dem Hacking der Xbox. Der Xbox, die seit 4-5 Jahren von Microsoft auf dem Markt ist, die einfach nur Xbox heißt und eben den neuesten Erkenntnissen zu Xbox 360. Und dieser Vortrag war deswegen gut, weil dieser Vortragende seine Slides sehr professionell gestaltet hat. Also er konnte sehr gut reden. Also es war nicht so ein radebrechender Englisch-Professor, der da vorne stand, sondern er hat ihn entsprechend spannend gestaltet. Seine Folien waren gut und sie hatten halt jetzt 4-5 Jahre Zeit, diese Xbox zu hacken. Und es wurde sehr anschaulich dargestellt, von wo sie gekommen sind, nämlich praktisch von der Nebelwand standen und dann so nach und nach da Licht in das Dunkel hineingebracht haben und es letztlich geschafft haben, so ist es heute, der Stand des Xbox-Hacks heute ist, dass man ohne an der Hardware herumzufuschen, diese Hardware nutzen kann, um beliebige Betriebssysteme, sprich Linux zum Beispiel, laufen zu lassen.
Also gerade so die Betrachtung der Methoden, die in der Xbox irgendwie Implementierung gefunden haben, beziehungsweise die Art und Weise, wie man solche Methoden umgehen kann, ist, glaube ich, für die Zukunft verhältnismäßig interessant, da ich zumindest immer das Gefühl habe, dass die Xbox von Microsoft in erster Linie benutzt wird, um bestimmte Technologien so zu Prototypen oder Beta-Versionen rauszubringen. Nämlich Technologien, die wir später im Rahmen von, was früher TCPA hieß und jetzt heißt das, glaube ich, NSGCP oder so, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls eben die Methoden, die unter dem Schlagwort von neuem digitalen Rechtemanagement, das in die zukünftigen Architekturen unserer Computer, die wir zu Hause haben werden, einzieht. Genau diese Technologie werden in der Xbox und jetzt auch in der Xbox 360 zum ersten Mal unters Volk gebracht, um zu sehen, inwieweit die funktionieren oder wo noch die Schwachstellen sind. Und gerade, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich von diesem Xbox-Hacking halten soll, weil auf gewisse Art und Weise machen natürlich die Hacker jetzt ein bisschen so das Research und Development für Microsoft, um zu gucken, wo noch die an verschiedenen Schwachstellen dieser Technologie sind, sodass dann in der nächsten Generation die Schwachstellen ausgehoben werden oder halt irgendwie ausgebügelt werden. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet.
Also ein Fazit des Vortrags war zum Beispiel, dass Microsoft mit der Xbox damals sich drei Feindgruppen geschaffen hat. Nämlich es gab Leute, die unbedingt Linux auf dem Ding sehen wollten. Das sind halt die Linux-Hacker gewesen. Dann gab es die Leute, die raubkopieren wollten. Das waren halt die bösen Raubkopierer. Und es gab Leute, die auf dem Ding irgendwie, das scheint in Amerika groß zu sein, TiVo, also irgendeine Fernsehapplikation installieren wollten. Und diese drei Leute oder diese drei Gruppen haben sich halt verbündet und gegen Microsoft gearbeitet. Und es wäre wohl besser gewesen, wenn man zum Beispiel wie Sony es auf der PlayStation erlaubt, Linux also von Haus aus installierbar oder ausführbar lässt, dann hätte man sich einer Hackergruppe schon entledigt gehabt und vielleicht wäre der Rest da nicht so erfolgreich gewesen, weil gerade die Linux-Leute natürlich technisch sehr begabt sind. Und ja, was halte ich davon? Also grundsätzlich bin ich nicht mehr so ein großer Spieler, aber ich fand das schon sehr faszinierend, was aus so einer Hardware-Kiste, also ich habe überhaupt keine Ahnung mehr von Hardware, was wo man da angreifen kann. Also das ist ein sehr sophisticated Angriff gewesen. Oder mehrere.
Ja, ich glaube, andererseits ist natürlich überhaupt, dass man sozusagen Linux oder dass man diese Xbox erweitern konnte, glaube ich, auch im Endeffekt eigentlich auch für Microsoft sehr vorteilhaft gewesen, weil sie bestimmt die Verkaufszahlen weiter nach oben, ne, ja, befördert hat. Also ich kenne relativ mehrere Leute, die allein nur deswegen, also wenn das jetzt nicht gegangen wäre, wenn man hätte nur nach dem Vorschlag von Microsoft damit spielen können, hätten sie sich das wahrscheinlich nicht geholt. Aber deswegen denke ich, also das ist ja oft so bei Microsoft, dass das immer so.
Aber zumindest am Anfang zahlt Microsoft ja für jede verkaufte Konsole drauf. Und das ist noch nicht deswegen vorbei, wünschen die sich vielleicht gar nicht, dass Leute sich nur für Linux kaufen.
Die haben genug in der Käsekasse, die können ein bisschen länger drauf zahlen. Ne? Das ist nicht das Problem. Also ich denke, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, also ich denke auch mit Windows früher, Windows 3.1, Windows 98 ist so ein ähnliches. Also einerseits wollen sie natürlich ihr Produkt verkaufen, aber dass es sich jetzt so weit verbreitet hat, dass es weit über 90% sozusagen das Standardbetriebssystem geworden ist für den normalen PC, ist bestimmt damit auch bedingt, dass es halt irgendwie so viel kopiert wurde. Also ich glaube, dass Microsoft das schon auch aus zwei Seiten betrachtet und nicht unbedingt, also natürlich offiziell nicht sagen können, mach das mal, finden wir alles super, aber andererseits auch natürlich schon das erstmal in Kauf nehmen.
Wie gesagt, also ich bin ja der Meinung, dass sie es nicht nur in Kauf genommen haben, sondern dass ein gewisses Kalkül einfach dabei gewesen ist, zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier eine sichere Plattform machen, die eigentlich unterbinden soll, dass man bestimmte Sachen damit macht. Also im Endeffekt eine Xbox, eine Spielekonsole, ist ein vollständiger Computer. Und gerade die Xbox, die erste Xbox, war auch ein typischer x86-Computer, also nicht wirklich unterschiedlich zu normalen Rechnern, die man zu Hause stehen hat. Und Microsoft hat halt diese ganzen Technologien reingeworfen, die wir später alle sehen werden, dieses Secure Boot und so ein kleiner Crypto-Core-Prozessor, ein paar andere Sachen, die alle irgendwie Teil im Endeffekt schon dieser TCPA Spezifikationen waren, wo zu dem Zeitpunkt, gerade als die erste Xbox rauskam, so die erste Welle des Protests und die erste Welle des Widerstands kam, dass Leute sowas eigentlich nicht haben wollen in ihren Heimcomputern. Und ja, Microsoft hat diese Xbox 1 auf den Markt geworfen, mit dem Ergebnis, dass sich halt alle Hacker draufgeworfen haben und geguckt haben, wo kann man da angreifen, wo kann man gucken, wie kann man das aushebeln. Und ich denke, das war Kalkül. Also das ist irgendwie, vielleicht muss ich da irgendwie wieder meinen Aluminiumhut aufsetzen. Ich weiß es nicht so genau, vielleicht bin ich auch wirklich irgendwie zu übervorsichtig, aber ich denke, dass das damit reingespielt hat. Tja, vielleicht auch nicht. Gut, was war denn dein liebster Vortrag?
Oh Mann, also es waren natürlich mehrere, auch wenn ich jetzt mal sehr technischen auch wieder bringen werde, muss man dazu sagen, es sind nicht nur technische Themen da, es sind auch gesellschaftliche Themen da, es ist zum Beispiel auch der Föbot ist da. Aber einer meiner Lieblingsvorträge vor Ort waren so ein paar Leute, die über so einen TomTom Navigator, TomTom 500 Go und so heißen die. TomTom ist eigentlich ja bekannt gewesen als Navigationssoftwarefirma, die jetzt inzwischen eigene kleine Geräte rausbringen, also nicht nur Navigationssoftware, sondern dazu auch die Hardware verkaufen. Sieht aus wie ein kleiner Fernseher, ist transportabel und läuft mit Linux. Und das war, erstmal war es so schön, weil die waren noch voll so euphorisch. Also man merkte, die haben ganz, auch ganz frische Sachen kurz vorm Vortrag, also zwei Tage vor, bevor der Kongress losging, noch irgendwie hingekriegt und sowas. Und man merkte bei dem Vortrag einfach, dass sie da echt Spaß haben und noch so ganz begeistert waren. Also ja, mittendrin steckten in ihrer Arbeit. Und es war eigentlich auch sehr spannend, wie sie es erwähnt haben, weil sie halt erzählt haben, dass sie von diesem, also als das Gerät rauskam, erstmal ohne Informationen, wie sie da überhaupt vorgegangen sind, um jetzt rauszukriegen, was das läuft. Man wusste zwar, das läuft mit Linux, aber Tom hatte zu der Zeit noch nicht die Sourcen veröffentlicht und sah das auch noch nicht ganz ein. Das hatte sich dann im Laufe der Zeit geändert. Da nochmal ein Dank auch an Harald Welte mit seiner gplviolations.org-Seite, der sehr bemüht ist, sozusagen solche Fälle zu finden, wo Firmen irgendwie Software nutzen, die auf der GPL basieren. Die GPL haben wir eigentlich auch schon immer relativ häufig erwähnt, ist eine Lizenz, die bestimmte Bedingungen hat, nämlich, dass man, wenn man das modifiziert oder weiterverarbeitet und das Produkt veröffentlicht, auch die Sourcen veröffentlichen muss. Und also den Weg darüber, wie sie das dann trotzdem analysiert haben, parallel sozusagen irgendwie versucht haben, TomTom dazu zu bewegen, dass sie die Sourcen auch rausdrücken, weil es auf Linux ist und Linux über GPL lizenziert ist. Sich aber dennoch parallel dann daran gemacht haben, zu analysieren, wie funktioniert das System und wie ist es aufgebaut. Und das kann man sich deswegen ein bisschen komplizierter vorstellen, weil auch wenn da Linux drauf ist, war der ganze Boot-Konzept schon wieder verändert worden bewusst. Es war also nur eine Datei. In dieser Datei ist sowohl der Kernel als auch das Filesystem. Und so haben sie dann beschrieben, wie sie das alles entdeckt haben. Und dann haben sie natürlich im zweiten Teil beschrieben, was sie jetzt alles damit machen können, nachdem sie jetzt rausgekriegt haben, wie Linux drauf läuft. Zwischenzeitlich muss sich das Verhältnis auch zu TomTom verbessert haben. Also es war ganz interessant, dass sie auch diese Metaebene berichtet haben, wie das mit den Verhandlungen mit TomTom war. Und inzwischen ist es so, dass TomTom sogar irgendwie dann diese Entwickler sogar vorher immer benachrichtigt und irgendwie neue Firmwares erstmal zu denen schickt, damit die dann erstmal überprüfen können, ob auch alle Sachen richtig irgendwie eingehalten werden. Und dann war es zum Beispiel ganz spannend, irgendwie, was sie jetzt damit vorhaben. Also sie haben jetzt die Möglichkeit mit diesem Gerät, was ein relativ leistungsfähiger Prozessor ist und zum Beispiel der Soundchip, der da drauf ist, ist der gleiche Soundchip, der jetzt auch bei den iPods verbaut wird. Also man hat auch einen guten qualitativen Audioausgang. Und dann hatten sie sich zum Beispiel, als Beispiel haben sie jetzt die Möglichkeit, also da ist auch ein USB-Anschluss und von Haus aus in den ersten Modellen konnte man das sozusagen nur als Client benutzen. Das heißt, man konnte da nicht irgendwelche Sachen ranstecken, sondern konnte das Gerät nur als Client an den Rechner stecken. Und da haben die dann halt rausgekriegt, irgendwie, da muss ich echt sagen, Hut ab, dass man durch irgendwie, indem man irgendwie einen Widerstand irgendwo zwischenbaut, dann kann man es doch als Host benutzen. Also das sind dann auch so richtige Hardware-Frickler dabei, was ich immer sehr bewundernswert finde. Und dadurch war es denen jetzt zum Beispiel möglich, mit diesem Gerät hinten eine USB-Kamera im Auto zu haben, um rückwärts einzuparken, auf dem kleinen Monitor zu sehen, was hinten eigentlich abgeht. So, ne? Und dabei muss man sich vorstellen, dass sie einfach wirklich total euphorisch und begeisternd das erzählt haben. Dass man so richtig, irgendwie, ich würde mal so sagen, wenn ich aus diesem Vortrag rausgegangen wäre und draußen wäre so ein TomTom-Stand gewesen mit diesen Geräten, ich hätte mir sofort eins gekauft. Ne? Also man war so richtig heiß und sagte, oh, das brauche ich auch. Und naja, jetzt haben die natürlich noch massige Ideen. Also es läuft so, ScumVM nennt sich das, ist eine virtuelle sozusagen Maschine für alte LucasArts-Spiele. Also vielleicht kennt die einer, Day of the Tentacle, Manic Mansion, Monkey Island. Die laufen auch drauf, da hat einer erzählt, wie sie im Stau stehen, lässt er immer seine Kinder dann staddeln und so. Man kann Filme abspielen. Also es ist einfach wieder so ein Beispiel, was sehr spannend war, wie so ein Gerät rauskommt und weil es auf Linux basiert, irgendwie dann die Leute das jetzt immer weiter ausarbeiten und vervollständigen mit anderen Features, weil das einfach die Plattform, die Hardware-Plattform bietet. Ja, und der hat mir richtig gut gefallen. Also es war halt so interessant, weil auch der ganze Werdegang, wie sie das analysiert haben und wie sie drauf gekommen sind, was das wohl sein könnte, das war sehr vollständiger Vortrag.
Eine Sache, die ich bei sowas aber nicht ganz verstehe, ist, diese Geräte können das alles. Also diesen ganzen Kram, den du erzählt hast, USB-Kameras anschließen und Spiele drauf spielen und Musik abspielen, könnten sie rein theoretisch. Und anstatt, dass dass Firmen das sehen, dass diese Geräte dieses Potenzial haben und eben die Schnittstellen, um sowas zu implementieren, möglichst offen machen und eine Entwicklergemeinde eher versuchen zu motivieren, Zusatznutzen, weil die verdienen ihr Geld damit, dass sie das Gerät verkaufen. TomTom verdient ja über Hardware. Und diese ganzen Leute jetzt, diese ganzen Entwickler setzen sich jetzt hin, machen das in ihrer Freizeit und machen in ihrer Freizeit aus Jux und Dollerei, verbessern sie im Endeffekt den Marktwert von so einem TomTom-Gerät. Und ich verstehe nie, warum dann so eine Firma wie TomTom nicht von Anfang an total versucht, so einen großen Bass und große Menge an Entwicklern um sich herum zu scheren, die sowas dafür entwickeln. Ich meine, das ist das, anstatt, die meisten, ich meine halt jetzt auch Apple mit dem iPod oder andere Firmen, die stellen sich halt komplett quer und versuchen das so gut wie möglich zu verhindern, dass sowas passiert.
Also es gibt eine Firma, die gerade das kapiert hat, nämlich die Firma Nokia, die so ein WLAN-Tablet-PC in Handyformat herausgebracht haben. Das Ding läuft auf Linux. Und die haben Entwickler dadurch geködert, dass sie gesagt haben, wenn ihr eure Anwendung auf unser Device portiert, kriegt ihr das Ding für $100 und das kostet uns irgendwie 350. Und dadurch sind natürlich sehr viele Leute heiß geworden und haben da ihre Anwendung portiert. Und das konnte man auf dem Kongress auch das häufig sehen, dieses Ding. Also ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Wisst ihr das? T700 oder?
770
ja, ist
das.
Ja.
Und ich denke, irgendwie das liegt dann, also jetzt das ist jetzt natürlich hochspekulativer wieder, aber wir vom Nerd Alert sind ja auch bekannt dafür, dass wir hochspekulativ sind. Also wenn wir jetzt TomTom zum Beispiel nehmen, eine Firma, die als erstes Produkt Software hatte, ne, jetzt sich irgendwann beschlossen hat, wir verpacken diese Software noch in Hardware. Und ich glaube einfach, dass das Bewusstsein noch nicht da ist. Also dass es da wahrscheinlich noch davon ausgeht, unser Wert ist die Software. Anstatt jetzt bei diesem Gerät ganz klar als Beispiel sehen kann, dass sozusagen die Hardware eigentlich vielleicht das, womit man Geld verdienen kann, bei so einem Produkt jetzt in dem Beispiel. Und erst jetzt, also die Leute, die da vorgetragen haben, haben ja gesagt, dass sie inzwischen irgendwie ein gutes Verhältnis haben. Als Beispiel dafür hatte ich ja erzählt mit dieser USB-Schnittstelle, dass man die halt sozusagen auch als Host-Schnittstelle nutzen kann, dass es da nur ein Widerstand bedarf. Und das haben die zum Beispiel irgendwie dann TomTom zurückgemeldet und in den neuesten Geräten ist dann der, also da haben sie drum gebeten, ob es nicht möglich wäre, dass man diesen irgendwie sozusagen abschaltbar macht, also dass man das über Software regeln kann, ob er als Client oder als Host irgendwie. Und in neuen Geräten ist das sozusagen übernommen worden von TomTom und der ist jetzt über Software abschaltbar. Also da läuft jetzt eine Kommunikation. Das zeigt ja sozusagen, dass bei jetzt als Beispiel bei TomTom dann im Nachhinein doch auch so ein Prozess in Gang getreten worden ist, dass es doch auch ihr Gerät irgendwie aufwertet, wenn die Leute was dafür machen. Ne? Also ich fand auch noch ganz nochmal spannend, um dann bei dieser Sache zu bleiben, es war auch irgendwie dieser Teil des Vortrags, wie sie sozusagen irgendwie an TomTom rangegangen sind, die Quellen freizugeben, weil wir reden da immer ganz viel von irgendwie, wenn das unter GPL ist, muss das dann irgendwie alles frei sein und das war jetzt mal ein konkretes Beispiel, wie man da vorgehen kann. Das würde ich dann ganz gerne nochmal ganz kurz hier bringen, weil das war einfach schon schön zu sehen. Also sie haben halt festgestellt, da ist ein Linux-Kernel und sie wissen, der Linux-Kernel ist unter der GPL. Nun war das Problem aber, dass man erstens sozusagen, TomTom sitzt, ist keine deutsche Firma, ist glaube ich aus den Niederlanden. Und man muss ja, wenn man jetzt sozusagen hier in Deutschland klagt, irgendwie was hier was finden, deswegen haben sie sich den Hauptdistributor, also der die Geräte hauptsächlich importiert, erstmal vorgenommen. Und um dann sozusagen eine Klageschrift aufzusetzen, muss man jetzt, ist das Problem, dass der Linux-Kernel ja nicht von einer Person geschrieben wurde, auch nicht von Linus Torvalds, wenn man das glaubt. Es sind doch viele dabei beteiligt gewesen. Ein Stück Code haben muss, wo man sozusagen entweder die Person kennt und dann, dass er dann sozusagen das stellen kann, weil nur der den Code reingeschrieben kann, der kann im Endeffekt fordern und sagen, hier, ihr habt meinen Code benutzt, das müsst ihr offenlegen. Also man kann nicht pauschal sagen, hier, der ist Linux, jetzt müsst ihr alles offenlegen. Und dann haben die halt beschrieben, wie sie diesen ganzen, als sie den Kernel endlich innerhalb dieses Datei gefunden haben und analysiert haben, dass sie dann erstmal natürlich suchen mussten, wo haben sie Teile, wo man irgendwie weiß, dass man da sozusagen irgendwie Rechte hat. Und zwar, es spielt damit rein, dass der Harald Welte, von dem ich schon eben gesagt habe, der sich darum kümmert, sozusagen solche Fälle zu finden, hat von mehreren Kernel-Entwicklern Vollmachten inzwischen bekommen, dass er sie vertreten darf für solche Fälle. Oh, naja, und da waren sie natürlich ganz glücklich, als sie im Endeffekt irgendwo einen Code gefunden haben. Ich glaube, das war in der RAM-Disk, ich bin mir da aber nicht mehr ganz sicher, wo sie wussten, dass Harald Welte davon eine Vollmacht hat und dafür dann also als Vertreter irgendwie sozusagen eine Klageschrift aufsetzen kann über einen Anwalt. Naja, und so haben sie das auch gemacht und dann ging auch plötzlich alles ganz schnell, weil während der Mailwechsel vor, also man muss dazu sagen, die sind jetzt nicht hin, haben es gesehen und haben gleich verklagt, sondern sie haben erst versucht, eine Kommunikation mit TomTom aufzubauen. Zu der Zeit war aber TomTom noch so, ja, das steckt irgendwo in der Pipeline, warte, gucken wir mal, kommt noch. Und ne, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und erst als dann sozusagen dieser Distributor irgendwie verklagt wurde, ging das alles ganz schnell. Hat sich aber, wie gesagt, anscheinend jetzt irgendwie wirklich zum gegenseitigen super Workshop irgendwie ausgearbeitet. Und das fand ich gut. Also sehr informativ auf vielen Ebenen.
Ja, wer sich später eingeschaltet hat, hier ist der Nerd Alert auf FSK und wir reden über den 22C3, den 22. Jahreskongress des Chaos Computer Clubs. Und jetzt kommt wieder freie Musik.
Favorite. That's another one for the fire.
The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content. Due to mature adult content, parental discretion is advised.
Thank you.
willkommen zurück. Ihr hört den Nerd Alert.
Genau. Und wir sprechen heute über den 22C3-Jahreskongress. Das ist jetzt, glaube ich, das war jetzt redundant, ne? 22C3-Kongress, weil da ist ja das Kongress schon
ja,
drin, ne?
Ja, aber das ist natürlich für unsere Zuhörer sehr angenehm zu wissen, was das heißt, 22C3, solche kryptischen Kürzel. Und wir waren stehen geblieben, dass wir als Beispiel unsere Lieblingsvorträge, und das habt ihr, glaube ich, so eine kleine Vorstellung, aber ja, man muss das nochmal erwähnen, also weil wir immer so technische Sachen rauspicken, weil das uns am meisten interessiert, also nicht nur am meisten, aber natürlich irgendwie haben wir auch immer, es sind wirklich auch gesellschaftliche, also es war dann sozusagen die Auswirkungen von Videoüberwachung oder...
Also wir werden
hängen geblieben bei mir.
Also wir werden tatsächlich noch über ein, zwei auch nicht technische Vorträge reden.
Einen hätte ich.
Du hast einen. Darfst du gleich. Aber ich würde noch gerne nur ganz kurz andeuten. Also einer meiner Lieblingsvorträge, also man vergisst das natürlich auch wieder. Man ist da 4 Tage und man wird so zugeballert von allen Seiten mit Vorträgen, mit Projekten. Da war noch dieses Capture the Flag, worüber wir nachher auch noch ein bisschen reden werden. Und dann haben sie ja unten auch noch getanzt. Und es war einfach viel zu viel. Und zwischendurch hat man auch immer noch Bier getrunken. Dementsprechend kommt das jetzt nach und nach erst so wieder, was wir alles da erlebt haben. Und einer der eigentlich unterhaltsamsten technischen Vorträge war von jemandem, der hatte den klangvollen Namen Major Malfunction, so einer der Urgesteine der amerikanischen Hacker-Szene, so einer der Mitorganisatoren von der DEFCON-Konferenz in Las Vegas, und der hat über Infrarot-Hacking erzählt.
Genau.
Und
das war so entfernt interessant, weil man eigentlich denkt, dass Infrarot, dass das Thema schon wieder durch ist, seitdem es Bluetooth und diese ganzen Funkübertragungen gibt.
Genau, der saß ja zuerst am Anfang so ganz drüben und meinte, ich erzähle heute über Infrarot und das ist eigentlich total langweilig, das Thema. Aber.
Genau, und ich meine, das wisst ihr ja, wir können ja an Handys zum Beispiel. Früher war Handy, da waren Infrarot, das war so das Nonplusultra für Datenübertragung ohne Kabel. Ich meine, inzwischen, die meisten neuen Handys haben, glaube ich, überhaupt kein Infrarot mehr. Ne? Die haben inzwischen wirklich nur noch Bluetooth und eine USB-Schnittstelle. Deswegen habe ich auch erst gedacht, als man das so in der Ankündigung las, irgendwie dachte ich auch irgendwie so, hoch, was will man denn da Neues erzählen? Aber es war wirklich sehr amüsant.
Genau, und er hat sich gar nicht so groß mit so computerisierten Infrarot-Schnittstellen aufgehalten, weil die tatsächlich eher so ein bisschen ausgelutscht sind. Sondern er hat sich überlegt, ja, Infrarot, das ist ja eigentlich noch mehr als nur ein Computer, das ist ja irgendwie überall. Und jede Fernseher-Fernbedienung funktioniert zum Beispiel über Infrarot und auch so Sachen wie Garagen-Öffnungsfernbedienungen.